Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Die Impfung gegen das Coronavirus läuft und die Kritik an der Organisation nimmt Fahrt auf. Die französische Polizei kann erst im zweiten Anlauf eine Raver-Party auflösen, wo sich hunderte Teilnehmer nicht um Abstandsregeln scherten. Auch der US-Senat überstimmt Präsident Trumps Veto gegen den Verteidigungshaushalt und ein Megaprojekt wird Wirklichkeit, erster Spatenstich für den Fehmarnbelt-Tunnel. Danach im Hintergrund ab 20 vor 7, da geht es um die Kakophonie des Alltags, nämlich um den Kampf gegen den Straßenlärm. Die Corona-Pandemie hat offensichtlich auch nicht über Weihnachten und Neujahr Pause gemacht. Wir sollten nicht verreisen, möglichst keine und wenn, dann immer die gleichen Menschen treffen. Alle diese gut gemeinten Ratschläge haben wohl nicht gefruchtet oder noch nicht. Die Zahlen von neuen Fällen, die das Robert-Koch-Institut heute veröffentlicht hat, sprechen jedenfalls eine klare Sprache. 12.690 Neuinfektionen, 336 neue Todesfälle. Und das sind die Zahlen, die wegen der Feiertage nicht komplett sein können, wegen der verzögerten Meldungen. Ja, wenn Kontaktbeschränkungen nicht helfen, dann ruht die Hoffnung auf den Impfungen, die seit einer Woche laufen. Und die gehen vielen nun nicht schnell genug und andere beklagen die falsche Impfstrategie der Regierung. Klaus Remme nun mit einem Überblick über den vielstimmigen Chor der Kritiker.
Die Kritik am Impfstoffmanagement der Politik wird lauter. Am deutlichsten formuliert Frauke Zipp, sie leitet die Klinik für Neurologie an der Uni Mainz, berät die Landesregierung in Rheinland-Pfalz und ist Mitglied in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ich halte die derzeitige Situation für grobes Versagen der Verantwortlichen, so Zipp zur Tageszeitung Die Welt. Warum hat man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt, fragt sie. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach konstatiert im ZDF denn auch nüchtern.
Ich glaube, die EU hat nicht optimal eingekauft. Möglicherweise hat man hier auf billigere Impfstoffe später spekuliert. Es ist auf jeden Fall nachträglich gesehen zu wenig, also BioNTech und auch zu wenig moderner Impfstoff gekauft worden.
Das Argument, man habe aus Sicht der Politik im Sommer nicht wissen können, welcher Impfstoff zuerst zur Verfügung stehen würde, lässt ZIP nicht gelten. Die Sicherung von 5 Impfstoffen für jeweils 60% der Bevölkerung hätte 10 Milliarden Euro gekostet. Ein Bruchteil der Summe, die für einen langen, harten Lockdown fällig wird, rechnet sie vor und verweist auf das Vorgehen in den USA, Großbritannien, Israel und Kanada. Im Spiegel hatte BioNTech-Gründer Sahin seine Verwunderung über die niedrigen Bestellzahlen der EU zu Protokoll gegeben. Unterdessen wird über den Umgang mit dem bisher einzigen und nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehenden Impfstoff gestritten. Insgesamt wurden Stand 31.12. nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 165.575 Personen geimpft. Doch die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind gewaltig. In Bayern sind es demnach fast 38.000, in Thüringen ganze 810. Sachsen verfügt über 68.250 Impfdosen, 3.290 davon wurden verimpft. Wenig mehr sind es in Niedersachsen. Wurde der Impfstart dort verschlafen? Auf keinen Fall, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann heute Morgen im Deutschlandfunk. Man habe sich zunächst auf Pflegeheime mit ihren hohen Inzidenzzahlen konzentriert und wolle ab Montag in die Fläche gehen. Aber
wir haben jetzt leider die Situation, dass der Bund eine angekündigte Lieferung für die nächste Woche zunächst abgesagt hat, jetzt dann aber wieder für den Freitag angekündigt hat. Das bedeutet aber auch, dass das nur die Lieferung ist, die wahrscheinlich vorgezogen wird aus der Woche danach und dass wir dann wieder eine Lücke haben.
Ohne Namen zu nennen, kritisierte Reimann.
Alle haben auf die erste Lieferung geguckt und auf den Start. Aber hier geht es ja nicht um einen Neujahrspaziergang, sondern es geht um einen echten Impfmarathon mit einer anspruchsvollen Strecke. Und da ist die Produktionskapazität zentral.
Den Mangel verwalten, das ist jetzt die Devise. Den Intervall zwischen erster und zweiter Impfung von bisher geplanten 21 Tagen auf mehrere Monate zu strecken, das ist ein Vorschlag, der aber umstritten und mit Sicherheit noch nicht zugelassen ist. Aus einem Impfstoffbehälter 6 Dosen ziehen anstelle von 5 eine andere Empfehlung. Vom Bundesgesundheitsministerium bereits genehmigt, von der Europäischen Zulassungsbehörde aber noch nicht.
Jens Spahn muss jetzt gucken, dass er die Pharmaunternehmen alle an einen Tisch bekommt, dass man guckt, wie man mehr Impfstoff auch produzieren kann. Aber das ist das, was die Politik jetzt leisten muss, dass für die Bürgerinnen und Bürger wirklich ausreichend Impfstoff schnell da ist und dass wir dann noch gucken, wie wir aus der Pandemie wieder rauskommen.
So Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär zur ARD. Seine Parteifreundin Reimann rät, den seit langem existierenden Pharma-Dialog dafür zu nutzen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Karin Mark, sieht keine Notwendigkeit für einen solchen Pharma-Gipfel. Es gebe keinen Grund für falsche Hektik und unnötige Panik, so Mark zum Tagesspiegel. Sucht man nach Gemeinsamkeiten in der Anti-Corona-Politik, dann liegen sie wohl in der weitgehend unumstrittenen Ansicht, dass es angesichts der hohen Infektionszahlen keinen Anlass gibt, die aktuellen Lockdown-Beschränkungen nach dem 10. Januar zu lockern. Carola Reimann, die Gesundheitsministerin in Niedersachsen hier im Deutschlandfunk.
Wir müssen ja sogar befürchten, dass wir nochmal einen massiven Anstieg der Infektionszahlen sehen. Und das wirkt sich dann natürlich auch in vielen Patienten, die behandelt werden müssen, aus. Das kann man sich natürlich nicht erlauben.
Am Dienstag berät die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen. Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Jona, forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe bundesweit einheitliche Regelungen. Montag wollen die Kultusminister bereits über das Thema Schule sprechen, die Vorstellungen über Öffnungen, abhängig oder unabhängig von der Infektionslage, gehen weit auseinander.
Die Kritik an der Corona-Impfstrategie wird immer lauter, soweit Klaus Remme. Und das Thema ist uns auch einen Kommentar wert um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Bis zum 10. Januar, wir haben es gehört, gilt ja noch der sogenannte Lockdown. Und das werde auch noch eine ganze Weile so andauern, das sagte der Hauptgeschäftsführer des deutschen Einzelhandels, Helmut Dedi.
Ich schätze, das werden 2-3 Wochen sicherlich sein, also dass der Januar noch in einem Lockdown durchgehalten werden muss. Und mir ist ganz wichtig, dass es eine einheitliche Sprache gibt nach der Verabredung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Also nicht von Land zu Land unterschiedliche Kommunikation, sondern bitte einheitliche Kommunikation, klar in der Sprache. Und denke, das schafft Vertrauen, und Vertrauen ist vielleicht die wichtigste Währung, die wir im Moment haben.
Und das ganze Interview der Woche können Sie morgen hören hier im Deutschlandfunk ab 11.05 Uhr mit Helmut Dedi, dem Hauptgeschäftsführer des deutschen Einzelhandels. Und in Griechenland werden die Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder zurückgenommen. Die Einschränkungen sollen ab morgen früh dann wieder gelten. Verena Schelter.
Eine dritte Welle müsse in jedem Fall verhindert werden, sagt der Regierungssprecher Stelios Petsas. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass ab 11. Januar die Schulen wieder öffnen können. Die griechische Regierung hat deshalb die Corona-Einschränkungen wieder deutlich verschärft. Ab Sonntag 6 Uhr müssen Kirchen, der gesamte Einzelhandel sowie Friseure und Kosmetikstudios wieder schließen. Wegen der Feiertage hatte die Regierung die Maßnahmen zuvor ein wenig gelockert. So waren beispielsweise Gottesdienste erlaubt und Buchhandlungen hatten geöffnet. Auch der Beginn der nächtlichen Sperrstunde wird wieder vorverlegt, von 22 auf 21 Uhr. Griechenland befindet sich bereits seit Anfang November in einem strengen Lockdown. Wer das Haus verlässt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen und zuvor eine SMS an den Zivilschutz mit einer entsprechenden Begründung senden. Erlaubt sind unter anderem der Weg zur Arbeit, Arztbesuche, Einkäufe oder sportliche Betätigung.
Einige asiatische Länder, auch Australien, sind zuletzt besser weggekommen in der Corona-Pandemie. Doch auch dort sind wieder Fälle aufgetaucht, die neue Einschränkungen nach sich ziehen, wie Lena Bodewein berichtet.
Die Philippinen lassen ab Sonntag keine Reisenden aus den USA mehr ins Land. Diese Beschränkung gilt zunächst für 2 Wochen. Da in Florida die neue, ansteckendere Variante des Coronavirus aufgetreten ist, hat die philippinische Regierung diesen Schritt verkündet. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok werden die Schulen in den nächsten 2 Wochen ab Montag geschlossen. Das gilt auch für Tagespflegeeinrichtungen und Kindergärten. Vergnügungsparks, Spielplätze und Massagesalons sind schon ab heute geschlossen. Nachdem Thailand mit geringsten Fallzahlen durch die Pandemie gekommen war, sind im Dezember in einer illegalen Spielhalle im Osten des Landes und in der Hauptstadt neue Cluster aufgetreten. In Südkorea sind die Abstandsregeln verschärft worden. Mehr als 4 Menschen dürfen nicht zusammenkommen. Besonders in der Hauptstadt Seoul und den umliegenden Bereichen waren die Fallzahlen stark angestiegen. In Australien hat der Bundesstaat New South Wales eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit verhängt. In bestimmten Bereichen Sydneys, der größten Stadt des Landes, waren seit Mitte Dezember wieder an mehreren Stellen geballt neue Fälle aufgetreten. Um das Risiko einzudämmen, war das traditionelle Silvesterfeuerwerk am Hafen von Sydney und über der Sydney Harbour Bridge ohne Zuschauer gezündet worden. Normalerweise versammelt sich hier 1 Million Menschen, um das neue Jahr zu begrüßen.
Lena Bodewein berichtete. Das Coronavirus springt von Mensch zu Mensch über durch die Luft in winzigen Tröpfchen, Aerosole genannt. Da kann es sich dort halten und sinkt erst langsam zu Boden. Und deshalb ist es zwar besser, sich in der freien Luft zu begegnen, aber Sicherheit vor Ansteckung bietet auch das nicht. Das Risiko lässt sich natürlich durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung reduzieren. Wer aber in geschlossenen Räumen ohne Maske sich tanzend und singend mit vielen hundert anderen bewegt, der weiß ganz sicher, was er tut. Oder was sie tut, sollte man meinen. Die Polizei in Frankreich sah sich einer riesigen Raver-Party gegenüber, zu der sie gestern gerufen wurde. Und erst heute gelang es, das Spektakel zu beenden. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
Wie konnten sich mehr als 2000 Feiernde an Silvester trotz Ausgangssperre zu einer illegalen Techno-Party treffen? Und warum hat es mitten in der Corona-Pandemie mehr als 30 Stunden gedauert, das Rave-Festival aufzulösen? Die Fragen beschäftigen viele Franzosen. Sie befürchten nun, die Massenveranstaltung in der Bretagne könnte ein Superspreader-Ereignis geworden sein. Auf Bildern aus dem Flugzeughangar bei einem kleinen Dorf, wo eine professionelle Soundanlage aufgebaut worden war, ist klar zu sehen, dass die Raver sich ohne Maske und ohne Abstand bewegen. Erst heute Mittag konnte der Präfekt der Region, Emmanuel Berthier, sichtlich aufgeregt bekannt geben.
Raveparty de Lyon est terminée. Les raveurs.
Die Rave-Party in Lyon ist beendet. Die Raver haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und ihre Gesundheit. Sie müssen jetzt das ihre Umgebung schützen. Während der vergangenen 36 Stunden wurden ihnen ununterbrochen Botschaften übermittelt. Wir haben ihnen Desinfektionsgel und Masken bereitgestellt.
Nous leur avons fourni gel et masque.
Es sieht nicht so aus, als ob die Teilnehmer davon Gebrauch gemacht hätten. Dieser junge Mann verkündete fröhlich: Es sind eine Menge Leute hier, wir haben uns amüsiert und ja, wir sind Risiken eingegangen. Nun hagelt es Strafen. 1200 Geldbußen wurden verhängt, davon 800 wegen Verstößen gegen die Corona-Einschränkungen, wie die Missachtung der Ausgangssperre, das Nichttragen einer Maske oder die Teilnahme an einer illegalen Versammlung. Außerdem wurden mehrere hundert Drogendelikte registriert, einige Teilnehmer in Gewahrsam genommen. Innenminister Darmanin verkündete auf Twitter, die Polizeiaktionen hätten dazu geführt, dass die illegale Party ohne Gewalt zu Ende gegangen sei. Er kündigte Ermittlungen gegen die Organisatoren an. Als die Polizei zu einem früheren Zeitpunkt versucht hatte, das Fest aufzulösen, flogen Steine und Flaschen auf sie. Ein Polizeiauto wurde angezündet. Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte danach, warum die Sicherheitskräfte zögerten, weiter einzugreifen. Das sind komplexe Maßnahmen, mit denen man hier vorgehen muss. Bei solchen Operationen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit muss man Stärke zeigen. Das führt oft zu Gewalt und Verletzungen. Das muss man vorbereiten. Andere Politiker überzeugt das nicht. Françoise Gatel, Mitglied der Zentrumspartei und Senatorin des Departements, in dem die Party stattfand, forderte schon während des Fests ein hartes Vorgehen gegen die Feiernden. Wir können so eine Situation in unserem Land nicht zulassen. Das ist eine echte Provokation. Und aus dem extrem rechten Rassemblement National hieß es, die Regierung kapituliere vor ein paar hundert Ravern. Auf wenig Verständnis stoßen in der öffentlichen Diskussion die Äußerungen mancher junger Partyteilnehmer. Man hätte nach fast einem Jahr harter Einschränkungen einfach mal wieder feiern wollen.
Raver-Party in Frankreich aufgelöst, Christiane Kess berichtete. Der Deutschlandfunk, die Informationen am Abend, 18.23 Uhr. US-Präsident Trump ist momentan das, was im politischen Washington wenig nobel als Lame Duck bezeichnet wird, also auf Deutsch ziemlich genau lahme Ente heißt. Kurz vor der Amtsübergabe an den Nachfolger kann der Präsident nur noch wenig beeinflussen. Und genau das hat ihn das Parlament auch spüren lassen. Denn beide Kammern überstimmten seinen Einspruch gegen den Verteidigungsetat. Sogar im Senat, wo Trumps Republikaner noch eine Mehrheit haben, da fand sich keine Unterstützung für den Präsidenten. Und so kam es, wie es seit fast 60 Jahren Tradition ist, der Verteidigungshaushalt wurde überparteilich abgesegnet. Dieses Mal gegen den Einspruch des Präsidenten. Doris Simon mit Einzelheiten.
Es war eine schmerzhafte Niederlage für Präsident Trump. Mit 81 zu 13 Stimmen überstimmte der US-Senat dessen Veto. Damit ist der 740 Milliarden Dollar umfassende Verteidigungshaushalt für dieses Jahr ohne die Unterschrift des Präsidenten verabschiedet. Bereits am Montag hatte das US-Repräsentantenhaus mit deutlich mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit der Vorlage erneut zugestimmt. Im Senat hatte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell keinen Zweifel daran gelassen, dass der Verteidigungshaushalt so oder so beschlossen werde.
We passed this legislation 59 years in a row. In one way or another, we're going to complete the 60th annual.
Der Kongress habe den Verteidigungshaushalt seit 59 Jahren jedes Jahr verabschiedet und werde es nun auch ein 60. Mal tun, so der republikanische Senator. Für Präsident Trump ist es die erste Niederlage dieser Art. Noch nie haben die Republikaner im US-Kongress gegen ein Veto von Donald Trump gestimmt. Doch in der Abwägung wog die Unterstützung für das US-Militär, die Ausstattung und die strategische Planung rund um Verteidigung und die nationale Sicherheit für die meisten republikanischen Abgeordneten und Senatoren schwerer als der Vorbehalt und die Loyalität zu Präsident Trump. Trump hatte verlangt, dass die Verteidigungsvorlage erweitert werde um Vorgaben für große Internetkonzerne, die diesen engere Zügel anlegen würden. Dies hat der Kongress abgelehnt, wie auch die Forderung des US-Präsidenten, dass Militärbasen die Namen von Südstaatenoffizieren behalten, die im Bürgerkrieg für die Beibehaltung der Sklaverei und für die Sezession vom Norden gekämpft haben. Vor der Abstimmung hatte Donald Trump seine Parteifreunde im US-Senat als schwach und müde bezeichnet, danach nannte er sie erbärmlich. Jim Inhofe, konservativer republikanischer Vorsitzender des Streitkräfteausschusses, setzte einen anderen Akzent. Die Leute reden darüber, dass Republikaner und Demokraten nicht zusammenarbeiten. Dieses Gesetz ist beispielhaft für das, was möglich ist in einer Regierung. Mit diesem Verteidigungshaushalt, so Imhoffe, seien die Vereinigten Staaten in der Lage, Spionage und Einfluss Chinas weltweit zurückzudrängen. Das Gesetz sieht unter anderem eine Gehaltserhöhung für Soldatinnen und Soldaten um 3% vor, Maßnahmen zur besseren Kinderbetreuung und Unterbringung von Soldaten sowie mehr Leistungen für Vietnam-Veteranen. Es gibt milliardenschwere Militärhilfe für befreundete Staaten wie Ägypten und Israel und Mittel für neue Rüstungsprojekte und Waffensysteme. Festgeschrieben wird de facto auch ein Stopp bzw. eine Verlangsamung des von Präsident Trump angekündigten Truppenabzugs aus Deutschland, Afghanistan und Südkorea. Deutlich verstärkt werden Anstrengungen zur Erhöhung der Cybersicherheit der Vereinigten Staaten durch Mittel und durch strukturellen Umbau. Die jüngste vermutlich russische Attacke auf die Netzinfrastruktur amerikanischer Behörden, Ministerien und wichtiger Unternehmen sei ein Vorbote, sagte Senator Imhoff. Gestern hatte Microsoft mitgeteilt, die Hacker hätten auch Zugang zu Teilen des Microsoft-Quellcodes erlangt, zur Grundlage des Betriebssystems, die von Microsoft besonders geschützt wurde.
This legislation.
Als die Maßnahmen zur Erhöhung der Cybersicherheit in die Vorlage aufgenommen wurden, sei noch nichts bekannt gewesen über den russischen Hackerangriff, sagte Senator Jack Reed von den Demokraten. Das Gesetz sei aber genau auf solche Angriffe gegen die Vereinigten Staaten ausgerichtet. Präsident Trump musste gestern eine weitere Niederlage einstecken. Bei den Corona-Hilfen bleibt es bei $600 Einmalzahlung für viele US-Bürger. Die Demokraten hatten wie Trump wegen der Pandemiefolgen Einmalzahlungen von $2.000 gefordert, aber Trumps Parteifreunde im US-Senat, allen voran Mitch McConnell, lehnen Schecks in dieser Höhe ab und verhinderten eine rasche Entscheidung. So gehen die Republikaner im Streit in die wichtige Stichwahl in Georgia am 5. Januar. Der Ausgang dort bestimmt darüber, wer in den kommenden 2 Jahren im US-Senat die Mehrheit und damit die Macht hat.
Doris Simon aus Washington. Nach dem Brand des ehemaligen Flüchtlingslagers Lipa im Nordwesten Bosniens, da bleibt die Lage für tausende Menschen weiter ungewiss. Die Flüchtlinge litten in der Silvesternacht unter eisigen Temperaturen und Schnee. Ein Versuch der Behörden, eine neue Unterkunft für die Bewohner des Lagers zu finden, der war an Protesten der Anwohner gescheitert. Die Armee versucht nun zu helfen mit neuen Zelten, doch einige der Verzweifelten senden drastische Hilferufe. Sie treten in einen Hungerstreik. Srdjan Govidarica berichtet.
Im zerstörten Camp Lipa im Nordwesten Bosnien und Herzegowinas haben die rund 900 Migranten und Flüchtlinge zum zweiten Mal in Folge die einzige Mahlzeit des Tages verweigert. Sie protestieren damit gegen die sehr schlechten Zustände im Camp und verlangen eine bessere Unterbringung. Gestern hat das bosnische Militär Thermozelte im Camp aufgebaut. Diese haben aber keinen Boden und sind somit noch nicht bezugsfertig. Außerdem ist noch nicht geklärt, wer für die Zelte zuständig ist. Die lokalen Behörden des Unasana-Kantons oder die Zentralregierung. In Sarajevo. Die Menschen im Camp schlafen nach wie vor in improvisierten Behausungen, haben keinen Zugang zu Strom und Wasser und sanitären Anlagen. Private Hilfsorganisationen haben nach eigenen Angaben nur eingeschränkten Zugang zum Camp. Aufgrund eines Streites mit den lokalen Behörden und der Zentralregierung in Sarajevo hatte sich die Internationale Organisation für Migration, IOM, am Tag vor Weihnachten aus Camp Lipa zurückgezogen. Rund 1300 Menschen mussten das Camp verlassen und waren damit sich selbst überlassen. Das Camp brannte während der Räumung fast vollständig aus. Die bosnische Polizei geht von Brandstiftung aus, ermittelt aber noch, wer dafür verantwortlich ist. Die Flüchtlinge und Migranten hätten nach tagelangem Hin und Her kurz vor Silvester in eine ehemalige Armeekaserne bei Sarajevo gebracht werden sollen. Proteste lokaler Politiker und Bürger hatten das jedoch verhindert. Auch die von der Zentralregierung in Sarajevo und der EU-Kommission unterstützte Idee, die Menschen in einer leerstehenden Fabrikhalle in der Stadt Bihać unterzubringen, scheiterte am Widerstand der lokalen Politik.
Schweden und der hohe Norden rücken schon bald näher an Zentraleuropa heran. Dann nämlich, wenn man mit Zug und Auto nicht nur den Öresund zwischen Dänemark und Schweden überqueren kann, sondern auch den Fehmarnbelt, also die Rinne zwischen Deutschland und Dänemark. Auf deutscher Seite ist das Projekt sehr umstritten. Auf offizieller dänischer Seite dagegen herrscht Aufbruchstimmung. Denn jetzt geht es los mit dem Fehmarnbelt-Tunnel.
Schon im vergangenen Sommer waren auf dänischer Seite die Vorzeichen unübersehbar. Seit Monaten laufen auf der Insel Lolland die Vorbereitungen für den Fehmarnbelt-Tunnel, der eines Tages einmal eine 18 Kilometer lange feste Verbindung für Autos und Züge hinüber nach Deutschland schaffen soll. Dass das Tunnelprojekt im ziemlich verschlafen wirkenden Rødbyhavn näher rückt, registriert auch Kjeld Wæström. Seit 15 Jahren führt er eine kleine Eckkneipe mit dem illustren Namen Överfarten, zu Deutsch Überfahrt. Das Bauvorhaben hat dem Wirt neue Kunden gebracht.
Ja, von Holland und England.
Sind die nett?
Ja, sehr nett.
Trinken die viel Bier?
Ein bisschen. Feierabendbier und sowas. Das ist gut.
Wæström ist früher selber lange als Techniker auf den Fähren mitgefahren, die bis heute die einzige Verbindung über den Fehmarnbelt anbieten. Dass ab 2029 einmal ein Tunnel die Ostsee unterqueren soll, sieht er mit gemischten Gefühlen. Einerseits hofft er auf neue Jobs, aber auch auf Einnahmen durch die Maut für das dänische Königreich, das die Baukosten in Höhe von mehr als 7 Milliarden Euro alleine stemmt. Doch für den kleinen Ort Rødbyhavn, wo schon heute viele Gebäude leer stehen, sieht er schwarz.
Dieses Dorf wird tot sein, wenn es ist fertig.
Warum?
Weil alles durchfahren mit dem Tunnel und hier will nichts passieren.
Mit seinem Urteil im vergangenen November hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Weg freigemacht für das Vorhaben, das auf deutscher Seite viele Jahre vehement bekämpft wurde. In den nächsten Wochen sollen auf der deutschen Ostseeinsel Fehmarn die Vorbereitungen für die Baustelleneinrichtung beginnen, heißt es von der dänischen Projektgesellschaft Fehmarn RS, die den Tunnel baut. Auf der dänischen Seite läuft die Bauphase bereits. Mehr als 30 Arbeitsschiffe sind derzeit vor der Küste von Lolland unterwegs. Einige von ihnen liefern seit Monaten Granitsteine aus Norwegen an, für den Bau von neuen Molen. Die Wälle im Meer sollen einmal den Arbeitshafen schützen. Auf einem riesigen Gelände nahe Rødbyhavn soll mit Beginn dieses Jahres der Bau einer Fabrik losgehen. Die soll ab 2023 die gigantischen Tunnelelemente herstellen, die später aufs Meer hinausgezogen werden und in einer Rinne im Ostseeboden versenkt werden. Seit mehr als 6 Jahren sei seine Verwaltung mit der Bauvorbereitung beschäftigt, sagt Lollands Bürgermeister Holger Schuresmussen. Für den Sozialdemokraten ist 2021 ein wichtiges Jahr.
Jetzt geht alles los und ich merke schon ein bisschen Stress.
Lollands Bürgermeister sieht den Tunnel als wirtschaftliche Chance für eine Region, die in Dänemark als relativ strukturschwach und abgehängt gilt.
In den letzten 20 Jahren konnte es nicht schlechter für Lolland kommen. Und deshalb freue ich mich auf den Tunnel.
Rund 5000 Jobs würde das Projekt über die nächsten 9 Jahre schaffen, rechnet Schuresmussen vor. Natürlich würden viele davon von Fachkräften aus dem Ausland besetzt. Doch etwa die Hälfte der neuen Arbeitsplätze könnte an die dänische Bevölkerung gehen. Apropos Bevölkerung, für die sieht er den Tunnel als Chance, und zwar auf beiden Seiten der Ostsee. Durch die feste Querung könnten nun endlich Fehmarn und Lolland zu einer Region zusammenwachsen. Das gelte nicht nur für den Handel, sondern auch für Hochschuleinrichtungen und die Kultur. Dass es auf deutscher Seite bei dem Projekt viel Skepsis wegen der Auswirkungen auf die Umwelt und den Tourismus gibt, wundert Schuresmussen nicht. Auch bei der Brücke über den großen Belt sei es in Dänemark in den 90er Jahren nicht anders gewesen.
Wenn man da eine Volksabstimmung gemacht hätte damals, dann würde das sicherlich ein Nein gewesen. Aber die Politiker haben da festgestanden. Und wenn man da heute eine Volksabstimmung machen würde, dann würde ich sagen, dann 95% von all denen, die würden, nee, die Brücke muss bleiben.
Kjeld Wæström ist heute 67 Jahre alt. Ob er bei der Tunneleröffnung 2029 noch seine Kneipe in Rødbyhavn betreiben wird, muss sich zeigen. Gut gebrauchen könnte er die neuen Kunden aus Deutschland auf jeden Fall.
Johannes Kulms über den Baustart für den Fehmarn-Belt-Tunnel. Und jetzt geht's rüber zum Sport mit Raphael Späth.
Ja, mit ganz viel Bundesliga-Fußball. 7 Spiele sind an diesem 14. Spieltag heute angesetzt. 2 Partien heute Abend. Die Partie zwischen Hertha BSC und Schalke 04 wurde gerade angepfiffen. Dort sind noch keine Tore gefallen. Um 20.30 Uhr treffen dann Stuttgart und Leipzig aufeinander. Wir schauen jetzt aber zunächst einmal auf die beiden badischen Nachbarn der Stuttgarter, die TSG Hoffenheim und den SC Freiburg, die heute im badischen Derby direkt aufeinander getroffen sind. Mit besserem Ende für den SC Freiburg. Julia Metzner.
Jede Menge Effizienz auf der einen Seite, ein rabenschwarzer Tag auf der anderen. Beim 3:1-Sieg in Hoffenheim sorgten Freiburgs Santa Maria, Grifo per Handelfmeter und Hoffenheims Adams per Eigentor für die deutliche 3:0 Pausenführung. In der zweiten Hälfte traf Hoffenheims Bebu nur noch zum 1:3 Endstand. Freiburg feiert den 4. Sieg in Folge in der Bundesliga und klettert damit auf Platz 9.
Und weiter nach oben klettert auch Union Berlin, die Überraschungsmannschaft dieser Bundesliga-Saison, nimmt die gute Form aus dem letzten Jahr mit ins Neue und gewinnt bei Werder Bremen verdient mit 2:0. Matthias Arians fasst die Partie zusammen.
Ab der ersten Spielminute war Union Berlin die klar bessere Mannschaft. Die Hauptstädter agierten körperlicher, agierten robuster und waren auch spielerisch überlegen. Schon zur Pause führte Berlin hochverdient mit 2:0 nach den Treffern von Becker und Oavunyi. Im zweiten Durchgang zeigte Werder zwar eine engagiertere Leistung, doch ernsthaft in Gefahr brachten die Bremer ihren Gegner nicht. Im Gegenteil, auch in der zweiten Hälfte hatte Union die hochkarätigeren Torchancen.
Hochkarätige Chancen gab es heute auch in Frankfurt. Traumtore, Lattentreffer, die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen hatte viel Spektakel zu bieten. Leverkusen hätte mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können. Stattdessen gewinnt aber Eintracht Frankfurt mit 2:1 und stellt so wieder den Anschluss an die internationalen Plätze her. Philipp Hofmeister.
Am Ende eines unterhaltsamen Fußballspiels siegt Eintracht Frankfurt gar nicht mal unverdient mit 2:1 gegen den Tabellenzweiten aus Leverkusen. Die Gäste aus Leverkusen erwischten den wesentlich besseren Start, führten schon nach 9 Minuten durch ein traumhaft schönes Hackentor von Nadim Amiri. Frankfurt aber biss sich hinein in diese Partie, kam nach gut 20 Minuten zum Ausgleich durch Neuzugang Armin Younes. Und kurz nach dem Seitenwechsel drehte Frankfurt das Spiel und ging in Führung. Torschütze, ein Leverkusener, Verteidiger Tapsoba, traf ins eigene Tor. Leverkusen in der Schlussphase um den Ausgleich bemüht, aber nicht zwingend genug. Frankfurt brachte diesen Heimsieg über die Zeit.
Um den Ausgleich bemüht war heute Nachmittag auch der erste FC Köln. Die Kölner stecken nach dem ersten Saisondrittel ja tief im Abstiegskampf. Punkte gegen Augsburg heute hätten den Kölnern da sehr gut getan. Aber ohne Tore gibt es in der Bundesliga auch selten Punkte. Am Ende gewinnt der FC Augsburg mit 1:0. Armin Lehmann berichtet.
Es war wieder einmal ein spätes Tor, das den Augsburgern wichtige Punkte bescherte. 1:0 gewinnen sie beim ersten FC Köln. Der Schütze des goldenen Tores war Iago in der 77. Minute. Schöne Vorarbeit von Niederlechner, der eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite in Richtung 5-Meter-Raum abgab. Iago hielt das Füßchen hin. Und das war der Siegtreffer für Augsburg. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften. Viele Zweikämpfe, kaum Tormöglichkeiten. Und am Ende war es eben dieser eine schöne Angriff, der den Augsburgern den unterm Strich durchaus verdienten Sieg bei einem insgesamt zu harmlosen ersten FC Köln bescherte.
Und der Tabellennachbar, der Kölner Aufsteiger Arminia Bielefeld, tat sich heute Nachmittag ähnlich schwer wie der FC. Wenig Chancen, keine Tore und eine 0:1 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Jan Wochner.
Es war ein hochverdienter Sieg für Borussia Mönchengladbach, das beim Aufsteiger in Bielefeld über 90 Minuten aber wenig glänzen konnte. Viele Chancen in der ersten Hälfte. Breel Embolo, Gladbachs Stürmer, vergab viele davon. Er wurde aber trotzdem zum Matchwinner bei der Borussia, denn nach 58 Minuten erzielte er das einzige Tor des Nachmittags. Bielefeld mit viel Kampfgeist, mit viel Mühe, aber mit zu wenig Offensivpower. Eine echte Großchance zum möglichen Ausgleich blieb dem Aufsteiger verwehrt.
Und damit kommen wir zum Wintersport und schauen auf die Vierschanzentournee. Heute stand die Qualifikation zum dritten Springen in Innsbruck an, mit soliden deutschen Ergebnissen. Der Favorit fürs morgige Springen kommt aber aus Norwegen, berichtet Edgar Endres.
Der Norweger Halvor Egner Granerud, er kommt immer besser in Form und wird ganz schwer zu schlagen sein, auch morgen am Berg Isel. Er gewinnt die heutige Qualifikation mit der Tagesbestweite von 129 Metern, der Tourneeführende vor Daniel Huber. Die Deutschen wieder im vorderen Feld dabei, Markus Eisenbichler auf Rang 4 und Karl Geiger, der Tourneezweite, wird Siebter. Insgesamt haben sich alle 6 Deutschen für das morgige Springen ab 13:30 Uhr am Berg Isel Kiesel qualifiziert. Es gilt jetzt, einen zu jagen. Halvor Egner Granerud, den 24-jährigen Norweger.
Und mehr Sport gibt's hier im Deutschlandfunk dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Vielen Dank, Raphael Späth. Das war's von den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Schönen Abend noch. Ich bin Jochen Fischer.